bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo ihr alle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge, kein bisschen totenstill steht an. Volker in seinem Büro hat gerade noch mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen gehabt, aber Volker, wir haben es mal wieder gewuppt, ne?
Ja klar, Technik ist jetzt nicht so, dass ich sage, gerade Computer, die machen doch, was sie wollen, aber ich bin froh, dass du diese Geduld hattest und gewartet hast.
Ja, kein Problem. Ach Volker, deine Fähigkeiten liegen halt woanders, ne? Das ist so. Ja.
Computer sind es definitiv nicht.
Dein Steckenpferd ist woanders, das muss man da mal festhalten an der Stelle. Ja. Genau. Wir haben gerade noch so ein bisschen vorab geplaudert, das machen wir nämlich immer, bevor wir loslegen. Gönnen wir uns immer noch so 5 Minuten, um mal ein bisschen zu plaudern, wie es dem anderen gerade so geht. Und da kommen wir ganz oft dann schon auf Themen, wo wir sagen, ach guck mal, das können wir gleich im Podcast direkt mal bequatschen. Eine schöne Sache, die mir gar nicht mehr so im Gedächtnis war, dass es natürlich auch eine Möglichkeit gibt, wenn man sich von einem geliebten Menschen verabschieden muss, sich nochmal eine Erinnerung zu schaffen. Denn das eine ist natürlich, dass man jemanden bestattet, dass jemand eingeäschert wird oder beerdigt wird und dann ja wirklich auch sichtbar aus dem Leben verschwunden ist. Das andere ist, dass man sich aber noch eine Erinnerung von einem Verstorbenen mitgeben lassen kann von euch. Volker, da wollen wir jetzt mal drauf gehen. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir fangen mal an mit einer ganz besonders schönen Möglichkeit, wie ich finde, die man dann um den Hals tragen kann zum Beispiel. Was ist das?
Ja, ich zum Beispiel trage den Fingerabdruck von meiner Frau am Hals. Da ich ja viel auch in Krisengebieten war oder auch wahrscheinlich noch hinkommen werde, ist es ja so, dann ist man erstmal alleine. Der Partner, wo ich natürlich, wie die Leute, die mich kennen, die wissen das, ich hänge sehr an meiner Frau.
Ja, die lebt noch, ne? Das müssen wir an der Stelle mal dazu sagen.
Ja, ja, klar, logisch. Hoffentlich lebt sie länger wie ich. Ich bin nicht so gut im Weinen, dann lasse ich lieber sie weinen. Feige, aber das ist so. Und auf jeden Fall hat sie mir mal irgendwann so ein Kettchen mit einem Anhänger geschenkt, wo deren Fingerabdruck drauf ist. Und der Fingerabdruck ist genauso einzigartig wie die DNA. Und persönliche Geschenke gibt es gar nicht. Also ich habe die Kette, die sieht man eigentlich auch nie, aber ich trage die immer bei mir und die gibt mir irgendwie Halt und Schutz, gerade wenn es mir mal nicht so ist, wie es sein sollte.
Wie macht man das denn dann ganz konkret? Also kann ich, wenn ich mit einem Anliegen zu dir komme und eine Bestattung ansteht, kann ich dann sagen zu dir, also lieber Volker Winkels, ich hätte gerne noch mal eine Erinnerung an den Verstorbenen, an die Verstorbene und dann schlägst du mir da was vor? Also du nimmst dann quasi einen Fingerabdruck von dem Verstorbenen.
Ja, vorschlagen, also oft ist das ja so, dass die Leute bei uns sind und wissen gar nicht, dass es da geht. Wir fragen das schon sehr aktiv nach. Das muss aber nicht unbedingt immer diese Kette sein oder sonstiges. Was ich sehr oft sehe, ist dann der Fingerabdruck. Früher haben wir es noch mit Knete gemacht. Mittlerweile scannen wir die sogar. Das ist dann folgendermaßen, man hat dann so ein Blatt, da ist der Fingerabdruck drauf und die Leute lassen sich auch schon mal tätowieren.
Ach, die lassen sich den Fingerabdruck dann, die lassen sich den Fingerabdruck tätowieren, alles klar.
Mhm. Ja, du kannst ja alles damit machen. Ich bin mal bei einer Frau zu Besuch gewesen, die hat dann von mir auch geschenkt gekriegt, da hat man noch so ein Nachgespräch. Die hatte das sogar auf einer Kaffeetasse als Print. Das war auch sehr tragisch, was da so im Hintergrund passiert ist. Aber die hat überall für sich selber Erinnerungen geschaffen. Und so das Gefühl auch, dass sie nicht alleine ist. Ne? Die ursprünglich war das Gespräch, dass sie eigentlich gar nicht wollte, dass die Asche beerdigt wird. Da habe ich das Gefühl für mich aber gehabt, dann wäre sie so in der Trauerphase hängen geblieben. Ne? Und dann habe ich natürlich ganz dringend davon abgeraten und dann ihr die Möglichkeit gegeben, andere Erinnerungen zu schaffen. Und das hat sie auch sehr dankbar angenommen. Und da den Weg sind wir auch eine ganze Zeit gemeinsam gegangen. Und mittlerweile ist ja für sie ganz normal, natürlich. Das hat hier Halt gegeben. Und das finde ich, das ist letztendlich das, was wir brauchen, Halt.
Ja, das ist ja auch das, was du sagst, warum du jetzt schon deine Frau als Fingerabdruck um den Hals trägst. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch eine, ja, das ist, glaube ich, eine sehr alte Tradition schon. Das sind Totenmasken. Was ist das?
Ja, Totenmasken wurden früher viel aus Bronze gemacht. Man sieht das auch sehr oft. Hohe Kirchenvertreter, Schauspieler sieht man sehr oft. Da werden so Bronzenmasken gemacht. War früher viel, viel aufwendiger wie heute. Heute gibt es so Silikone, dann geht man hin und deckt da die Körperteile mit diesem Silikon ab, lässt das ein bisschen aushärten, zieht das ab, damit hat man sein Negativ. Und das füllt man dann auf mit Gips zum Beispiel. Da gibt es mehrere Sachen, was man da machen kann. Und dann hat man zum Beispiel zu Hause eine tote Maske. Jetzt muss ich aber auch sagen, die gibt es als Kopf. Kann man machen. Aber dann hätte ich immer für mich so das Gefühl, man wird beobachtet. Weil wenn ein Mensch verstorben ist, geht ja trotzdem das Leben einfach weiter. Da haben wir ja gar keinen Einfluss drauf. Was ich aber sehr gerne schon mal mache, ist das gleiche Schauspiel mit den Händen. Die Hände, die beobachten einen nicht, aber die Hände halten eigentlich immer alles. Die Hände, die machen das aus uns, was wir sind. Die schaffen auch etwas. Und diese Hände, das ist eigentlich, das wird gerne gemacht. Oft ist das sehr schön auch irgendwo in der Deko mit eingebaut bei den Leuten oder steht irgendwo. Da sieht man erst gar nicht genau, was das ist, wenn man nicht weiß, was es ist. Gibt den Leuten, und jetzt sind wir wieder beim Thema Halt, die Hände halten. Und gibt den Leuten in dem Moment auch Halt. Ne?
Das heißt, das ist auch wieder etwas, was du im Prinzip direkt mit anbieten kannst.
Das ist nicht für jeden optimal. Man kann auch alles übertreiben. Wenn ich jetzt hingehe und schaffe zu Hause einen Tempel quasi mit allen Angeboten, die es da so gibt, dann würde ich den Menschen nicht helfen. Dann muss ich auch sagen, da geht dann auch zu sehr in den Bereich des Verkaufens rein. Meine Aufgabe ist es zu beraten, zu betreuen und natürlich zu begleiten. Jeder Mensch tickt anders. Und wenn ich merke, da ist ein Mensch, der hat echte Schwierigkeiten mit dem, was da abgelaufen ist, dann unterstütze ich die natürlich auch diesbezüglich. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Papa oder Mama mit 90 versterben, ist das immer was anderes, wie wenn jetzt auf einmal jemand ermordet wird, einen Unfall hat, mitten im Leben steht. Ganz tragisch wird es logischerweise immer bei Kindern. Dann wird es ganz tragisch und da sind solche Sachen, wo man natürlich sofort einspringen und versuchen, da auch irgendwie Halt zu geben.
Ne? Da hast du ein schönes Beispiel vorhin zu genannt und zwar sagtest du, es hätte mal den Fall einer Frau gegeben, die fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist, ne? Und da konntest du auch nochmal dafür sorgen, dass ja, dass eine Erinnerung trotzdem geschaffen wurde. Wie lief das ab?
Ja, das ist auch wieder aus einer Gewalttat heraus erstanden. Und leider Gottes sind Frauen ja immer die Leidtragenden, wenn es zu Gewalttaten kommt. Und so auf jeden Fall war dann auch Feuer, spielte dann eine große Rolle. Er hat dann alles angezündet, um Spuren zu verwischen. Und der Körper war verkohlt. Das Einzige, was war, sie hatte so einen Hausschuh an. Und dadurch war ein Fuß unversehrt. So, das hatte ich direkt gesehen, dass das einzige Möglichkeit ist. Und dann habe ich vom Fuß, von den Zehen so einen Abdruck gemacht. Und der kleine Zeh, jeder, der sich auf dem Fuß gerade hinstellt, sieht, dass der kleine Zeh immer so einen kleinen Winkel da drin hat und viel Fläche. Und da habe ich dann so einen Abdruck von gemacht, den Angehörigen logischerweise aber auch erzählt. Und aber ist ja letztendlich egal, ob er vom Zeh ist, vom Finger, von den Ohren. Sie hatten was. Und das ist eigentlich das, was mir ganz wichtig ist. Ne? So eine Brücke zu bauen und irgendwas in der Hand zu haben und selber zu entscheiden, das gehört jetzt mir. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und dann ist das Wichtige, warum man solche Erinnerungen manchmal auch so schaffen sollte. Wir haben letztens über einen Baum gesprochen. Also es gibt irre viele Ideen, wie man einen Menschen eine Brücke schlagen kann zu den positiven Erinnerungen. Ob man Einfluss auf den Tod hat, das wissen wir beide, geht nicht. Aber wo wir Einfluss drauf haben, ist, Erinnerungen zu schaffen und Brücken zu schlagen und Zeit sich zu nehmen. Zeit ist immer das A und O.
Ja, Trost auch finden, ne? In sowas, dass man dann nochmal sowas ja, in die Hand bekommen kann und wenn es eben nur ein Stück von einem Fußabdruck ist oder sowas in der Art.
Ja, ganz genau. Ich hatte mal war ein Verkehrsunfall, ein junger Bursche mit seinem Roller, hier so diese Motorscooter. Der arme Kerl, der ist übersehen worden. Die Eltern, da war ich eigentlich von beeindruckt. Denen war es ganz wichtig, der Junge sammelte Sneakers. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas auch gibt, dass man Sneakers sammelt. Aber die Mutter erzählte mir davon, jetzt kann man sich ja vorstellen, wie nach einem Unfall, die Polizei und der Rettungsdienst müssen ja auch alles öffnen, aufschneiden, wie dann die Kleidung aussieht. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Aber lustigerweise an den Schuhen, dadurch den Aufprall, die war auch nicht fest gebunden, sind die nur so durch die Gegend geflogen, waren von Blut und Erde natürlich beschmutzt. Und wie die mir dann so erzählte, dann dachte ich, das wäre jetzt eine Möglichkeit, diese Schuhe erstens mal wieder zu reinigen und dann den Angehörigen auch wiederzugeben. Das haben wir dann gemacht. Und dann aber auch ein bisschen so präsentiert auf so einer, auf so einem Brett. Und genau so stehen die Sachen heute noch da.
Ne? Schön.
Erinnerungen schaffen, weil in dem Moment, wo der Junge die Schuhe noch getragen hat, war die Welt ja noch dumm. Die Welt war ja erst in dem Moment kaputt, wie zum Aufprall kam und die Schuhe weggeflogen sind. Also habe ich die Uhren wieder zurückgestellt bis vor dem Aufprall. Und das ist immer wichtig. Da muss man auch, ja, open mind sein. Man muss da Verständnis für haben, man muss in die Leute reingucken können, was würde denen jetzt gut tun. Wie gesagt, das ist genau wie mit unserem Podcast, musste ich auch erstmal googeln. Da war mit den Sneakers auch, ich wusste gar nicht, dass es Menschen gibt, die die Dinger so sammeln. War für mich ein Glückstreffer, weil dann konnte ich den Leuten natürlich auch optimal helfen. Ne? Bis heute steht das noch unberührt da. Der Mann, also der Vater, ist sogar hingegangen und hat da so eine Hülle drum gebaut, so aus Plexiglas. Dass damit nie wieder was drankommt. Das finde ich super. Tolle Sache.
Ja, das ist etwas sehr Tröstliches, was du da ansprichst. Also jetzt gerade letzten Monat, das ist ja noch gar nicht lange her, da jährte sich der Germanwings-Absturz ja zum 10. Mal. Ja. Das übrigens ein kleiner Hinweis an euch alle, die ihr zuhört und Podcasts gerne hört. Eine absolute Hörempfehlung ist der Podcast einer lieben Kollegin von mir, Justine Rosenkranz heißt die, die hat den Podcast Germanwings Absturz tatsächlich gemacht. Könnt ihr finden, auch in der ARD Audiothek. Da mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung hier zwischendurch. Dürft ihr gerne mal reinhören. Das sind, ich glaube, es sind 6 Folgen, die lohnen sich sehr. Aber um da einmal kurz drauf zu kommen, Volker, da habe ich mich ganz oft gefragt, auch aus der Perspektive jetzt einer Mama heraus, wie gehe ich damit um, wenn meinem Kind, also da sind ja damals auch Jugendliche aus Haltern auf ihrer Klassenfahrt von Barcelona zurück ums Leben gekommen, wenn so etwas Schreckliches, so ein schreckliches Ereignis in eine Familie einbricht, da ist ja, also alleine durch die Wucht dieses Aufpralls, dieses Flugzeuges, ist ja eigentlich im Prinzip, es ist einfach nicht sehr viel von diesen Menschen übrig geblieben. Also da habe ich mich immer gefragt, wie geht ihr auch als Bestatter damit um, mit dieser Erschütterung, die das mit sich bringt für eine Familie, ne? Und dieser großen Frage, die da im Raum steht, wovon verabschiede ich mich denn jetzt hier eigentlich? Ne? Also wie mache ich das? Wie ist das? Also ich habe noch die Bilder vor Augen, wie damals die sterblichen Überreste, die noch gefunden wurden, in weißen Särgen dort in Haltern am See mit irgendwie, weiß ich nicht wie vielen Bestattungswagen da an den Angehörigen und auch an allen anderen Menschen, die damals getrauert haben, vorbeigefahren sind. Und man stellt sich, finde ich, und in diesem Podcast, finde ich, können wir diese Frage stellen, man stellt sich automatisch die Frage, was ist denn da jetzt noch drin in so einem Sarg?
Ja, zum einen mit dem Weiß, da waren damals alles weiße Autos, weiße Särge, dann die Farbe Weiß steht für Unschuld. War ich sehr berührt von, tolle Geste. Überbleiben, wenn man sich immer vorstellt, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, waren es mit über 700 km/h, wo der da reingescheppert ist, tja, dann ist man mehr oder weniger pulverisiert. Das kann ich euch auch versprechen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, erstmal alles aufzusammeln, was man. Wir haben es in der Türkei so gemacht. Ne? Wenn so ein Hochhaus einstürzt, ist der Mensch genauso pulverisiert. Man sammelt erstmal alles ein, was man überhaupt findet und was menschlich ist. Dann gibt es natürlich, Gott sei Dank, mittlerweile schon seit vielen Jahren die Möglichkeit der DNA. Der Mensch ist nicht mehr als Mensch zu erkennen, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Trotzdem ist es ja ganz wichtig, eine Ruhestätte zu finden. Das Schlimmste sind ja Leute, die Möglichkeit gar nicht haben. Wenn man weiß, da ist alles drin, dann ist die Aufgabe des Bestatters, Psychologen oder wer da gerade so mithilft, aus diesen Überresten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aus diesem menschlichen Gewebe wieder ein Mensch zu machen, im Kopf. Und dadurch schafft man dann halt auch so Gedenkstätten wie Tafeln, Bäume, irgendwas, was wächst, irgendwas, was wirklich ewig da ist. Und von der Seite her, Überreste sind, man darf es sich nicht mal menschlich vorstellen.
Aber es ist trotzdem
aber
wichtig.
Ist der Mensch. Das ist das Gewebe, das ist, was übrig geblieben ist. Und das kriegt man ganz schnell raus durch DNA und da weiß man schon, dass man da keine Verwechslungen hat. Aber wichtig ist, was mit den Hinterbliebenen passiert. Und da gebe ich immer jedem den guten Rat, geht nicht hin, wenn es eure Freunde sind, eure Bekannten, Nachbarn, helft denen, habt ein offenes Ohr. Aber wenn ihr merkt, dass euer Gegenüber in so einer Schleife ist, wo er nicht mehr rauskommt, auch ich habe meine Grenzen, wo ich weiß, das schaffe ich nicht, da müssen Profis ran, übertreib das nicht. Irgendwann muss man da wirklich auch mal die Fakten am Tisch legen und sagen, tu mir einen Gefallen, lass dir professionell helfen. Aber wir sind ja eigentlich auch wieder bei dem Thema Erinnerungen schaffen. Und da, wenn man jetzt nichts hat oder nicht das hat, was man sich wünscht, weil sich am offenen Sarg verabschieden, den Tod begreifen, das ist ja, was ich immer empfehle, dann geht man hin und schafft sich selber eine Erinnerung. Der Baum zum Beispiel, eine Stelle, wo man gerne war mit denen. Also da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Ist aber wieder immer von dem Einzelnen, der einem gegenüber sitzt, abhängig. Es passt nicht zu alles zu jedem. Das passt einfach nicht. Man kann jetzt also da diesbezüglich niemals pauschalisieren. Ist eine schwere Aufgabe. Ich habe es schon sehr, sehr, sehr oft gemacht. Danach ist man auch leer. Das kann ich dir auch versprechen. Da fährst du echt auf Reserve. Aber im Anschluss, wenn diese Ruhephase bei mir dann kommt und ich weiß, ich konnte einer Familie wieder helfen, ich kann denen ja den Menschen nicht zurückgeben, aber ich kann denen helfen, dass sie da anders mit umgehen. Auch wenn mein Akku dann leer ist, aber irgendwie ist es für mich auch befriedigend, dass ich weiß, da konnte ich helfen. Und dann haben da die Kolleginnen und Kollegen, die damals da vor Ort waren, auch ganz gut gemacht. Da gibt es mal gar nichts. Ne? Auch das ganze Umfeld. Ich fand das schon sehr beeindruckend, wie die Hilfe da geleistet worden ist.
Ja, ist bis heute, finde ich auch. Das ist ja auch etwas, was sich so in unsere Herzen gebrannt hat.
Da wird erwähnt, da wird drüber gesprochen. Viele sagen, ja, reißt ja wieder alte Wunden auf. Nein, nein. Du kannst nur sehen, in dem Moment guckst du offen und ehrlich im Spiegel und weißt, wo stehst du gerade? Kannst du jetzt ganz anders damit umgehen? Da gibt es so einen Vater, den habe ich jetzt schon ein paar Mal in den Medien gesehen, der den Piloten anklagt, was ja auch verständlich ist, der die Fluggesellschaft anklagt. Dann musst du alles wissen, was er da macht, da halte ich mich auch komplett raus. Aber wovon ich beeindruckt bin, der hat sich seine Erinnerung geschaffen und kämpft nach wie vor, aber nicht wütend, nicht hasserfüllt, sondern fürs Recht. Und da bin ich beeindruckt von. Der Mann, der macht auch seinen Weg, der Schmerz ist da, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber der geht da, ich finde, sehr gut mit um.
Ja, der hat das für sich als seine Aufgabe erkannt. Oh. Der ist übrigens auch ein Protagonist in diesem Podcast. Also kann ich an der Stelle nochmal.
Ja?
Wir haben es uns empfehlen. Auch Volker, ich war in dieser Woche auf einer Beerdigung tatsächlich.
Hey, du bist ja mittlerweile öfters auf Beerdigung wie ich.
Also das hoffe ich nicht, aber du hast recht, es ist, wir haben ja am Anfang, als wir angefangen sind vor einem Jahr unseren Podcast aufzunehmen, habe ich dir ja noch davon berichtet, dass es schon so lange her ist. Inzwischen war das jetzt meine zweite Beerdigung in einem Jahr. Ja. Tatsächlich sage ich Beerdigung, weil es waren beides Mal Menschen, die ja klassisch beerdigt wurden in einem Sarg. Was ich ganz spannend fand, es war eine Beerdigung im Norden Deutschlands. Das war sehr traditionell mit einem Pastor, der tatsächlich auch eine richtige Eucharistiefeier in der kleinen Kapelle abgehalten hat. Also es war wirklich, ich sag mal so, das große Besteck, das große katholische Besteck wurde aufgefahren. und ich fand es sehr faszinierend, weil ich finde das immer wieder einen ergreifenden Moment, wie sehr diese Menschen diese Form von Traditionen dann auch brauchen und aufsaugen. Ne? Also das sind ja Rituale, nichts anderes als Rituale, was wir da feiern, was wir da zelebrieren und wie sehr die Menschen an den Lippen dieses Pastors gehangen haben, der auch wirklich eine richtig tolle Trauerrede gehalten hat, die natürlich im Kern, weil es eine katholische Trauerrede war, natürlich zum Ziel hatte, immer wieder auf den Punkt zu kommen, das Leben geht weiter. Das ist das, woran die Christen glauben, dass es nämlich anschließend weitergeht. Was unfassbar viel Trost geschenkt hat, konnte ich merken, konnte ich auch den engen Angehörigen ansehen. Und da schließt sich eigentlich mein nächster Punkt für unseren Podcast heute an, dass ich dich auch nochmal darauf ansprechen wollte, wie wichtig ist eigentlich dieser Punkt Trauerrede? Weil inzwischen sind so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten. Ganz oft ist es ja so, dass ein klassischer Pastor vielleicht gar nicht mehr da eine Trauerrede hält. Es gibt ja inzwischen das Berufsfeld des Trauerredners, genauso wie es die Hochzeitsrednerin gibt. Oder Willkommensfeste, ne? Also man nennt es nicht mehr Taufe, sondern jetzt heißt es Willkommensfest. Also wir bleiben mal dabei bei der Trauerrede. Für wie wichtig hältst du das, dass da bei so einer Abschiedszeremonie, nenne ich das jetzt mal, dass da die richtigen Worte gefunden werden?
Das ist absolut wichtig. Die Menschen, die bei mir sitzen, erzählen mir sehr oft, ich habe so eine Angst vor der Beerdigung. Dann sage ich denen immer wieder, der Tod ist der Super-GAU, nicht die Beerdigung. Die Beerdigung ist eigentlich nur das Pünktchen auf dem I. Dennoch ist es fundamental wichtig, dass man, wenn man vom Grab weggeht, das Gefühl hat, dass es schön war. Aus einem ganz einfachen Grund, das ist das Allerletzte, was man als Freunde, Familie oder Trauergäste da machen kann. Wobei der Begriff Trauergäste finde ich auch immer sehr schlimm, aber das ist das Allerletzte, was man machen. Das ist sozusagen der Abschluss, der Krönende. Und wenn der nicht passt, ja, dann glauben wir mal dran. Dann hat man aber so sehr viel Porzellan zerschlagen. Klassiker ist falscher Name bei der Trauerrede. Da gibt es so viele Klassiker, da werde ich manchmal, da kriege ich Fieber. Die Kirche, und ich bin, weiß Gott, ich bin katholisch, werde doch bleiben, hoffe ich, bis zum Lebensende. Die Kirche macht einen schon eine sehr wichtige Aufgabe, hat sie übernommen oder übernimmt sie auch. Man muss aber überlegen, und jetzt kommt dann wieder auch wie zu dem Gedenken, ich bin nicht derjenige, der entscheidet. Kommt jetzt jemand nach mir hin und sagt, ach, ich brauche den und der Pastor, die Kirche muss es sein. Schön, weil das nimmt mir irre viel Arbeit weg, weil da ist ein Halt, da ist ein Glaube. Und den fördere ich selbstverständlich. Nur ist es mal so, man kriegt es ja auch in den Medien mit, man kriegt es ja überall mit. Es ist ja nicht grundlos, dass die Leute aus der Kirche austreten. Und die freien Trauerredner oder die freien Redner, die spezialisieren sich eigentlich gar nicht so auf den Ritus der katholischen oder evangelischen Kirche, sondern die spezialisieren sich vielmehr auf das Leben. Die sehen den Menschen als individual an, und das ist ja auch richtig so, wir sind das ja auch alle, und prägen da die Ecken, Kanten holen die raus. Da wird dann vielleicht auch jetzt nicht so ein klassisches Kirchenlied gespielt, sondern eher mal das, was auch wirklich gut passt. Und das hilft den Leuten in dem Moment. Und die Wandlung, ja, ich würde sagen, 20 Jahre jetzt, ungefähr 20, 25 Jahre, anfangs die Trauerredner hat man noch belächelt, obwohl die schon sehr gute Arbeit geleistet haben. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass immer mehr Leute da sind, die sagen, ja, ich kann das und ich mache das. Bestatter werden übrigens darin auch ausgebildet. Ich halte mich da eigentlich weitgehend von weg, weil ich habe ja eine ganz andere Aufgabe, finde ich. Ich möchte die Leute begleiten, ich möchte dabei sein. Da kann ich mich nicht vorne dahinstellen und dann auch noch reden. Das passt irgendwie nicht. Ich habe das schon alles fest in der Hand, aber für mich will sich da der Kreis nicht schließen. Das sieht aber jede Kollegin und jeder Kollege anders, und da will ich mich auch gar nicht einmischen, jeder so, wie er kann und mag. Diese Redner holen die Leute raus aus dieser Trauer und stellen diesen Menschen nochmal in einem ganz anderen Licht. Ganz wichtig halte ich dabei aber auch die Ecken und Kanten. Und oft sehe ich, dass auf einmal gelacht wird. Ich habe auch schon gehabt, da haben die Leute geklatscht vor Freude. Man hört dann immer, ja, ja, genauso war sie oder genauso war. Und dann macht doch eigentlich eine Beerdigung aus, dass ich einen einzelnen Menschen, so wie er war, beisetze. Wenn ich mich an früher erinnere, wenn ich sage früher, sagen wir mal vor 30, 25, 30 Jahren, dann stand in der Zeitung immer, fürsorglicher Ehemann, ganz brav, was hat er gemacht? Seine Frau Ohrfeigen verpasst, war ewig auf Tour. Jeder wusste es, aber das wurde immer anders dargestellt. Und dann ist das für mich so, das ist unehrlich. Das passt für mich nicht. Wenn ich mal irgendwann, was heißt irgendwann? Ich werde ja definitiv irgendwann da liegen. Und würde einer über mich sprechen wollen, ja, dann bitte nehmt auch mal meine Macken mit auf. Weil die Macken sind ja beim Menschen genauso wichtig wie der Positive. Ne? Meine Macke eben, du hast es ja wieder gesehen. Wir waren pünktlich verabredet. Ja, aber irgendwas habe ich schon wieder mit dem Computer drin gehabt. Andersrum, kommst du jetzt noch mal hin mit einem Sterbefall, da seid ihr mal ganz sicher, da laufen wir aber in Höchstform auf. Und das muss man ja auch mit reinbringen. Ich glaube, also meine Handys, wie viele Leute versuchen mich anzurufen oder WhatsApp, ich gehe da gar nicht mit, ich weiß gar nicht, oft habe ich da 30, 40, 50 WhatsApp und denke, wo kommen die jetzt her? Weil ich einfach zu doof bin, das Ding richtig zu bedienen. Aber das gehört da auch mit zu mir.
Ja, und es würde ja gerade eine Bestattung, wenn irgendwann der Tag eintritt, wo du dann mal bestattet wirst, dann wäre ja gerade der Clou, dass da vorne jemand steht, der dich genau so beschreibt, ne? Der sagt, der Volker war auch gerne mal vertüdelt.
Den Leuten sagt auch mal ein paar Worte. Geh doch hin, das war doch dein Vater, deine Mutter, deine Frau. Ja, dann muss ich weinen. Ja, das musst du doch sowieso, das ist auch traurig, da brauchen wir doch gar nicht drüber zu reden. Aber dann geh doch mal hin und denk mal an das Positive. Warum wart ihr zusammen? Warum hast du den Menschen geliebt oder auch manchmal verflucht? Bring es doch einfach mal auf die Tapete. Denn so eine Beerdigung ist ja auch eine Abrechnung, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich sage immer, wenn der Tod eingetreten ist, möchte ich nichts Böses mehr über den Menschen hören. Der hat seine Zeche bezahlt. Punkt. Aber Anekdötisches kann man immer gerne mal reinbringen. Ne? Das ist auch nichts Böses. Ich mag nur nicht, wenn über einen Verstorbenen schlecht gesprochen wird. Aber man kann doch mal ein paar Macken da reinhauen. Ich glaube, wenn meine Rede mal irgendwann verfasst werden sollte, ja, mal gute Nacht, da werden schon ein paar Macken drin sein. Die hat nun mal jeder, aber ich habe auch kein Problem damit, weil sie ehrlich sind. So ist das auch mit den Andenken, was ich eben sagte. Man muss immer das Passende anbieten und das muss immer grundehrlich sein. Dann kommen die Leute auch super damit klar.
Ja, dann klappt es auch besser mit dem Abschied, ne? Also ich fand auch, der Pastor bei der Beerdigung da vor 2 Tagen, der hat einfach die richtigen Worte für diese Frau auch gefunden. Ja, die ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Die war für viele Menschen auch ein Halt und ein Anker. Und er hat genau diese Punkte angesprochen. Also er hat genau, ohne viel in die Details zu gehen, das hat er in dem Fall nicht gemacht, ist aber auch, glaube ich, sowas Norddeutsches. Also da, da ist der Rheinländer, glaube ich, insgesamt ein bisschen offener. Aber auch das, was er angesprochen hat, auch wenn es nicht viel war, man konnte das in den Augen der Menschen sehen, dass sie dann gesagt haben, genau so. Meine beste Freundin stand neben mir, weil die da verstorben ist. Zu der hatten wir einen engen Draht über viele Jahre. Und die hatte halt dicke Tränen in den Augen und sagte so, guck mal, genau das war sie doch. Das ist, wie schön hat er die beschrieben. Und da habe ich gesagt, ich so, genau das muss eine Trauerrede können. Ne?
Ja,
denjenigen genau. Nochmal mitnehmen und auch nochmal so ein bisschen, der regte ja auch so richtig die Erinnerung an. Ne? Man konnte merken, in jedem Kopf entstand ein Bild über diese Frau, über das, was sie geleistet hat.
Jeder hat ein anderes Bild.
So,
ne?
Exakt.
So ist darum es. Sage ich immer, eine Trauerredner oder ein Pastor, egal wer da redet, muss es schaffen, ein Bild zu zeichnen ohne Hilfsmittel. Und jeder sieht das Bild anders. Jeder. Und das ist wichtig, weil jeder auch, mein Bruder und ich zum Beispiel, haben meinen Vater unterschiedlich wahrgenommen. Trotzdem war der ein und derselbe Mensch. Wichtig ist ja, wie man den Menschen wahrgenommen hat und was einem, ja, wie soll ich sagen, gefallen hat daran. Oder auch manchmal nicht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Also ich, wir haben vor, das ist jetzt schon ein bisschen her, da, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt. Da waren wir Teil einer Bestattung in Kanada und zwar waren wir da zugeschaltet abends tatsächlich bei dieser Bestattung. Die haben das so eingerichtet, dass die Verwandtschaft in Deutschland halt also dazukommen konnte. Und da hat man dann auch nochmal erlebt, wie das dann auch in anderen Regionen der Welt so gehandhabt wird. Da war es genauso, wie du beschrieben hast. Da sind dann die Angehörigen selber nochmal ans Mikro und haben einfach nur erzählt. Ja. Also die haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele Anekdoten rausgekramt, sondern die haben einfach erzählt aus diesem Leben. Und wie viel Trost einem das doch gibt, ne?
Ja, klar. Da muss ich mal überlegen, ich sage den Leuten immer, wenn die dann sagen, ach, Entschuldigung, Volker, ich habe jetzt geweint. Ja, wir brauchen das erste Mal nicht zu entschuldigen. Das zweite ist, die bittersten Tränen sind immer die, die nicht geweint werden. Das muss man mal einfach sagen. Darum ist es bei mir auch ganz wichtig, wenn die Leute sagen, ich dränge die ja auch zur offenen Aufbauung, weil ich denen immer wieder sage, geht doch mal hin und schreibt den Abschiedsbrief. Ja, nee, wir haben uns alles gesagt. Ja, das mag ja sein. Aber wenn man sich jetzt hinsetzt und schreibt den Brief, da kann man sich auch nochmal alles von der Seele schreiben. Und ich habe dann auch nochmal das Experiment schon mit mehreren Menschen gemacht. Die fangen dann oft, es gibt ja mehrere Trauerphasen, und die fangen dann auch oft an, ja, warum hast du ausgerechnet jetzt mich alleine gelassen und das und dieses. Und irgendwann kommt dann so, fängt das dann aber an mit aber und eigentlich. Also der Brief wird immer sanfter. Was in dem Moment passiert, ist ja, man öffnet sich, der Brief liest ja keiner. Man öffnet sich, schreibt sich alles von der Seele, was da wehtut, was da brennt, was man bedauert oder schön gefunden hat. Und dann ist er mal raus. Oft wird dabei auch geweint, das halte ich für ganz richtig. Und dann wird dieser Brief verschlossen und kommt mit in die Urne oder mit im Sarg. Das ist so viel wichtiger wie irgendwelche Geschenke, Grabbeigaben, weil persönlicher wie selbstgeschriebene Worte, eine geweinte Träne, mehr kann man den Menschen gar nicht mitgeben auf die Reise. Und die Leute haben immer weniger Schwierigkeiten damit. Und wird bei uns sehr oft gemacht. Du warst ja bei uns im Verabschiedungsraum, du hast ja diesen uralten Sekretär da gesehen. Das hat man schon mit Absicht so gemacht. Und wenn die Leute sagen, oh, nee, wir haben uns ja verabschiedet, mach mal. Ja. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und die kommen dann, ich hatte da schon welche, die sagten dann, Volker, ich komme hier mittlerweile so gerne, ich bin Bestatter, ich komme hier gerne so gerne rein und quatsch mal mit euch und mach. Weil die haben loslassen können. Ne? Und das ist, was ich immer sage, Erinnerungen schaffen. Man muss aber auch mal Brücken einreißen. Oft ist es ja so, dass viele Sachen auch in der Beziehung oder bei Eltern oder Kindern nicht an- oder ausgesprochen werden, weil man immer Angst hat, dem anderen zu verletzen oder auf die Füße zu treten. Wenn man aber so einen Brief schreibt, das ist die ehrlichste Fassung, die es gibt. Die liest keiner, die ist bei dem oder bei der Verstorbenen und besser geht es nicht. Auch mit Kindern, die ja gerne schon mal vom Sarg weggehalten werden. Wenn ich nicht mitkriege, schade, kriege ich mit, bin ich gegen. Den rate ich dann auch. Ich habe ja viele Schulklassen. Und dann fangen die auf einmal an zu weinen. Ja, ich durfte auch nicht am Sarg. Dann geh doch hin und schreib Oma, Opa mal einen Brief. Dann nimmst du den Schäufelchen, dann malst du ein bisschen Erde weg, legst den Brief rein und tust das Schäufelchen wieder drauf. Somit ist der Brief ja da. Das machen die sehr oft. Finde ich schön. Gefällt mir.
Ja, Kinder sind da ja auch viel zugänglicher. Also ich finde, das ist auch einfach deshalb eine schöne Möglichkeit für Kinder wie für Erwachsene. Für Erwachsene glaube ich noch viel mehr, dieser Brief, weil man dann auch nochmal einfach die Möglichkeit bekommt, alte Wunden zu schließen, ne? Was auch immer, ja, ne, da vielleicht einen dann noch belastet hat, man kann einen Abschluss finden, ne? So, aber es ist, wie du sagst, das ist so, die Rationalität hält uns immer von sowas ab. Nein, das brauchen wir nicht.
Ja, und das ist, ich bin doch so, ein Mann oder ich bin doch erwachsen oder
was soll ich denn da jetzt aufschreiben? Ja, und dann lässt man die Menschen mal in Ruhe und dann fließt es von alleine.
Man wird sich wundern, selbst wenn man hingeht, die vier Trauerphasen hat man lustigerweise ja auch bei einer Trennung oder Scheidung, das wissen ja die wenigsten, weil das ja Trauerphase heißt, und wenn einer verlassen wird oder sich trennt, dann ist er auch traurig, das ist ja keine leichtfertige Entscheidung in der Regel. Und diese Symptome sind immer die gleichen. Und wenn ich ja mitkriege, dass da mal einer am Boden liegt, und das passiert ja mal gar nicht so selten mit den Trennungen, dann sage ich denen auch, schreib doch mal einen Brief. Ja, warum das denn? Ja, weil da wirst du dich selber reflektieren. Da wirst du auch selber feststellen, oh, vielleicht habe ich ja da mal am falschen Rädchen gedreht. Oder du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit, bei einer Trennung hast du oft nicht die Möglichkeit, dem Partner oder der Partnerin das noch zu sagen, weil da ja die räumliche Trennung ist. Ja, im Tod ist es ja auch nicht anders, ne? Und wenn man den Brief da mitgibt und wenn man im Anschluss in so einem Ritual verbrennt, was weiß ich, was man damit macht, aber man hat das von der Seele runter. Und das ist immer so das A und O, sich von der Seele schreiben, was einem wehtut. Und ganz ehrlich, da interessieren auch keinem die Rechtschreibfehler oder sonstiges. Einfach rein, wo es einem nach ist. Und dann wird man sehen, dann findet man auch mit sich selber den Frieden. Ne? Und dann ist ja mal ganz wichtig, mit sich selber im Reinen zu sein. Das ist immer das A und O.
Ja, so richtig was von der Seele gequatscht haben wir beide uns jetzt auch schon wieder. 36 Minuten.
Ja.
Ich freue mich darüber sehr. Volker, ich habe hier immer meine kleine Liste mit den Themen. Ich spoilere jetzt nicht schon wieder zum x-ten Mal. Leute, die uns regelmäßig hören, wissen ja, dass wir jetzt schon seit mehreren Folgen immer nicht zu dem eigentlichen Thema kommen, zu dem ich kommen will.
Ich habe gedacht, das wäre bis jetzt der Einspieler. Wir reden jetzt über das Hospiz, aber machen wir das doch wieder ein andermal.
Nee, wir sind jetzt schon, finde ich, wir haben jetzt schon wieder eine ganze Folgenlänge erreicht. Also ihr, ja, Lieben, das Schöne ist, dass ihr wisst, dieser Podcast läuft weiter. Wir sind noch lange nicht am Ende, wir haben noch so viel auf dem Zettel und wir sind natürlich auch immer noch dankbar für alles das, was euch bewegt, für alles das, was ihr gerne mal von Volker wissen wollt zu diesem großen Thema, und das nehmen wir gerne auf. Deshalb, wie immer, hier zum Schluss dieser Folge der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal. Werdet gerne Teil unserer kleinen, feinen Community. Ich glaube, bei 150 Followern sind wir jetzt angekommen. Ganz liebe Grüße an alle, die das schon sind. Und hoffentlich auch weiterbleiben und hoffentlich werden es immer mehr. Und nutzt diesen Kanal gerne, um Kontakt mit uns aufzunehmen, um uns zu schreiben, wie ihr den Podcast findet, um auch gerne mal kritiklos zu werden, wenn ihr meint, wir quatschen an der einen oder anderen Stelle zu viel. Auch das darf da gerne hin und natürlich gerne eure Ideen, eure Vorschläge, das, was euch bewegt. Und ja, wir haben, das kann ich euch vielleicht noch kurz erklären, vor ein paar Tagen ja ein neues Foto gepostet. Wir sind da jetzt nicht ganz so wahnsinnig aktiv, aber immer mal werdet ihr was sehen auf dem Kanal. Denn ganz toll, in Anlehnung an unsere letzte Folge, wo es ja auch um alternative Bestattungsformen nochmal ging, haben wir nochmal einen kurzen Blick nach Holland gewagt, nach Klasinafeen, wo wir ein schönes kleines Bäumchen gesehen haben, das wächst und gedeiht und jetzt ordentlich Blüten gerade, ja, schmeißt, sage ich mal. Also sehr frühlingshaft sah dieses Bäumchen aus, das eben mit der Hilfe der Asche einer Verstorbenen wächst und gedeiht. Richtig schön. Lieber Volker, ich danke dir für diese Ausgabe. Was steht bei dir heute noch an? Ich glaube, du kannst ein bisschen frei machen heute, ne?
Ja, gut, wenn meine Frau den Podcast hört, bin ich ja schon fertig.
Ja, das stimmt. Deswegen darfst du spoilern.
Wir haben hinten im Garten so ein Stück Gemüsebeet. Ist zwar altbacken, aber ich weiß gerne, wo, oder meine Frau weiß gerne, wo die Nahrungsmittel herkommen. Und auch die Enkelkinder sollen ja sehen, wie so was wächst. Und wenn die jetzt nachher zurückkommt, habe ich mir auch einen Plan gestellt, bis dahin muss umgegraben sein, dass ein Mädchen nur noch Pflanzen braucht. Ne? Besser, dass ich Muskelkater habe wie mein Arm Freuken. Ne? Dann machen wir gleich noch.
Ja, wir sind
natürlich
in der
Erde. Natürlich werde ich ihr sagen, wenn sie gleich anruft. Und dann werde ich sagen, ja, wir haben noch sehr viel zu tun. Ich werde natürlich verheimlichen, aber ich würde nachher ja sehen. Und wenn sie das hier hört, ist es schon zu spät. Ist es schon passiert.
Ja, das, man muss sich auch mal zwischendurch um andere Dinge kümmern als um den Job. Ne? Das ist ganz wichtig. Leben.
Ja.
Ne?
Aber genau. Das hat ja auch wiederum mit Leben und Kreislauf zu tun. Darum ist das, ich fand die Idee eigentlich recht gut. Ist mit irre viel Arbeit verbunden, aber ich fand die Idee ganz gut, zu sehen, wo was herkommt. Und auch selber was zu erschaffen. Ne? Ich meine, Rasenmähen kann ja nun wirklich jeder. Aber die Idee ist sehr anstrengend, aber die Idee, die hat mir eigentlich imponiert. Ne? Und darum habe ich meiner Frau auch zuliebe natürlich sehr gerne gemacht. Wenn ich an den ersten Umgraben denke, tut mir jetzt noch wieder alles weh. Ne? Das macht aber Spaß.
Ja, also ich bin gespannt auf den Muskelkater, den du morgen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Bei dem Wetter da draußen ist das natürlich ein Träumchen. Bei 18 Grad bei euch wahrscheinlich auch heute. Ihr Lieben, wir danken euch fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin.
Bis dahin. Tschö.